Eine neue Woche startet und das heißt, es gibt auch wieder eine neue Folge von Kreisab für euch. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 222. Worüber sprechen wir heute? Wir blicken natürlich zurück auf den Kracher zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Wir schauen voraus auf die kommende Champions League-Saison und da direkt der Hinweis: Wir haben die Aufzeichnungen in der vergangenen Woche vorgenommen. Beispielsweise wussten wir da noch nicht, dass Flensburg sich nur zu einem Unentschieden ringt in Wetzlar und auch zu Hause sich ein wenig schwer tut, dann im zweiten Durchgang gegen den HC Erlangen. Das seht ihr uns bitte nach. Das hatte organisatorische Gründe. Und im Interview der Woche begrüße ich Franz Semper vom SC DHFK Leipzig. Zunächst aber in der Leitung ist Dominik Klein von der ARD. Hallo Dominik.
Servus, hallo.
Wie klingt das eigentlich mittlerweile so, Experte Dominik Klein von der ARD?
Ja, das hat mich gerade selbst, so habe ich das ja auch noch nie so richtig mitgekriegt. Das ist ja immer so ein Randthema. Vielmehr würde ich ja meine Anstellung beim Bayerischen Handballverband da gerne in den Vordergrund stellen, weil das bleibt ja nach der Karriere für den Handball weiterhin aktiv zu sein, macht mir eigentlich am meisten Spaß. Aber diese Kommentatoren- oder Expertenrolle nehme ich natürlich gerne an.
Dann darfst du aber gerne auch ein, zwei Sätze verlieren über das, was du beim BHV momentan alles so auf die Beine stellst.
Ja, total. Ab seit 1. Juli bin ich beim Bayerischen Handballverband und bin dort aktuell in der Geschäftsstelle tätig. Freue mich jetzt, dass es im September nach den Schulferien losgeht, auch die Landesstützpunkt-Trainings zu unterstützen, sprich unsere Talentförderjahrgänge zu besuchen, mit den Jungs und Mädels zu trainieren, auch in der Halle zu stehen. Das habe ich schon jetzt im Sommercamp mitgemacht in der Sportschule Oberhaching und da merke ich einfach, da geht mir das Herz auf, mit den Jugendlichen zu arbeiten, zu trainieren. Aber drumherum gibt es auch Möglichkeiten im Marketing, Partner zu gewinnen. Und die gehen diesen Idealismus, den ich vorlebe, oftmals mit. Und es macht unglaublich viel Spaß.
Ich freue mich, mit dir in ein paar Monaten vielleicht darüber nochmal zu sprechen, wenn du so eine Zwischenbilanz ziehen kannst. Sagen wir es mal so, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Bayern ist ein großes Bundesland und ich denke, da ist sehr, sehr viel Potenzial auch noch, was den Nachwuchs angeht. Und dann definitiv ein Thema für die Zukunft. Jetzt kommen wir aber zum Sportlichen in der Handball-Bundesliga. Was waren denn deine Erwartungen vor dem Knaller zwischen Magdeburg und Kiel?
Naja, die Erwartungen, da kommt man ja schnell an die Erinnerungen, die man selber als Spieler hatte, wie man in Magdeburg als Kieler eingelaufen ist oder sich warm gemacht hat. Das war mit Abstand die schwierigste Halle zu spielen, aus Kieler Sicht. Natürlich hat man in den letzten Jahren dort keine Punkte mitnehmen können. Das liegt aber auch an dieser hervorragenden Entwicklung des SC Magdeburg und an der Arbeit von Bennett Wiegert, die er dort verrichtet. Und er kann sich natürlich bei so einem Heimspiel immer auf die Halle verlassen. Und diese Schwankungen, die wir hatten oder die wir gesehen haben bei diesem Spiel, das hat ja alles, was ein Topspiel in der Handball-Bundesliga zu bieten hat. Das war ja überragend, überragendes Niveau.
Zu Beginn kein Dufniak und kein Sarabets auf der Platte beim THW. Hat dich das überrascht?
Mich hat es nicht überrascht, weil ich war im Mannschaftshotel vorher und habe mit Philipp Hiecher darüber gesprochen, wie er denn anfängt und wie so seine Situation ist. Und ich hatte das allerdings auch verstanden. Denn in solchen Spielen müssen die Jungen auch Vertrauen bekommen, um dann ihre Leistung zu zeigen. Weil da kannst du zeigen, ob du ein gestandener THW-Spieler bist und sein willst oder eben ja, da ein bisschen den Schwanz einziehst. Aber die Jungen haben das auch hervorragend gemacht. Aber diese Kombination und diese Erfahrung, die der THW hat und in dem Moment die Option, die Philipp Biecher hat, die hat man ja gesehen, die brauchst du über das ganze Spiel verteilt.
Er hat dann eine frühe erste Auszeit genommen, weil der SCM sehr, sehr gut in die Partie gekommen ist. Und ich finde, er hat da tolle Worte gefunden und er hat die Deckung auch umgestellt und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Absolut. Generell die Ruhe hat er angesprochen. Das ist absolut wichtig, am Spielfeldrand das auch seinen Spielern zu zeigen, gerade in so einer hitzigen Phase. Und sie hatten die Ruhe behalten, um dann auch zu wissen, was ist unser Plan, was ist der Matchplan. Und der hat mit Sicherheit auch vorgesehen, dass man auf eine 3-2-1 umstellen kann. Und das hat er dann auch Wirkung gezeigt.
Er strahlt ja auch, obwohl es seine erste Station ist, als Trainer in der Hauptverantwortung, sehr viel Ruhe aus. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade für die jungen Kerle.
Ja, und das ist aber ein großes Verdienst an seiner eigenen Einstellung, an seiner eigenen Vorbereitung. Er ist sehr, sehr akribisch, hat auch ein tolles Gespann natürlich auf der Bank sitzen mit Christian Sprenger und Viktor Szilagyi. Und ihm wird einfach der Rücken freigehalten, mit den Jungs zu arbeiten. Und was ich auch von Seiten der Spieler gehört habe, von Beginn der Vorbereitung, macht er das hochprofessionell, ist sehr kommunikativ und es ist auch immer wieder, ich sehe ja immer so die zwischenmenschlichen Dinge, wenn man da auch mal abgeklatscht wird von seinem Cheftrainer, wenn man rausgeholt wird, ein ruhiges Wort. Das ist ja das, was auch die junge Trainergeneration mitbringt und das ist eigentlich sehr, sehr schön zu sehen.
Dann lag der THW plötzlich, sage ich mal, zur Halbzeit mit 19 zu 18 vorne und es war ein spannendes und enges Spiel. Und in der zweiten Halbzeit, ja, ich war mir nicht sicher, ich konnte das Spiel ja nicht live sehen, habe es nur hinterher in der Aufzeichnung sehen können, wie sich diese Partie eben entwickelt. Und sehr, sehr auffällig war, dass der SCM große Probleme hatte von der 7-Meter-Linie. Hornke zwei verworfen, Musche einen verworfen, Pettersson einen verworfen. Wie erklärst du dir sowas? Sind das reine Nerven, die da die Rolle spielen?
Ich war nicht so oft am 7-Meter-Punkt,
Ja.
aber ich kann mir auch damals zu jüngeren Bundesliga-Startzeiten hat mich Martin Schwalb bei der SG Waller-Massenheim die 7 Meter werfen lassen und da war vielleicht noch ein bisschen mehr die Unbekümmertheit mein großes Plus. Und das ist natürlich genau der Punkt. Gehst du da mit den Gedanken ran, oh, jetzt gucke ich kurz vorher auf die Anzeigetafel, jetzt spüre ich die Zuschauer im Rücken oder den Spielstand. Dann steht mir auch noch so ein Weltklasse-Torhüter wie Landin gegenüber oder auch ein Dario Quenstedt, gegen den ich eigentlich letztes Jahr noch nach dem Training immer 7 Meter geworfen habe. Also genau diese Gedanken kommen ja dann hoch und dann ist es meistens schon zu spät, wenn solche Gedanken im Kopf sind.
Es gab dann einen 4:0-Lauf der Magdeburger innerhalb von 79 Sekunden. War das die Phase, wo der THW den Sieg weggeschmissen hat oder die Chance auf einen möglichen Sieg?
Ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo dann auch die Halle wieder kocht, weil ich glaube, jeder hatte so ein bisschen das Gefühl, der THW Kiel hat es im Griff, hat die Optionen auch in der Hand, Fehler provozieren zu können, aber dann sind ihnen selber die Fehler unterlaufen. Ich denke noch an den Wiedergutmachungsgegenstoß, der dann von Musche abgefangen wird und das war natürlich dann der Knackpunkt, wo die Halle gekocht hat, wo dann auch jeder SC Magdeburg-Spieler gemerkt hat, okay, jetzt sind wir auf dem Push, jetzt ziehen wir das die letzte Viertelstunde noch so durch. Und dann kann uns keiner mehr schlagen. Und dass es dann trotzdem nochmal eng wurde, ja, das ist nochmal die Qualität des THW Kiels, aber da hat jeder schon ein anderes Selbstbewusstsein gehabt für diese Partie.
Du hast jetzt eben schon gesagt, dass es für einen Kieler Spieler die schwierigste Halle war, in der es zu spielen galt. Und jetzt frage ich mich, wie sehr nimmt das auch Einfluss auf die Schiedsrichter? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie eine Seite bevorteilt haben, um Gottes Willen. Ich fand aber die Leistung insgesamt nicht gut. Wie hast du das empfunden?
Bin ehrlich gesagt ein bisschen distanziert. Natürlich, wenn ich jetzt ein Teil der Spieler oder der Aktiven, der Mannschaften wäre, dann würde man das anders sehen und wäre noch mehr involviert, weil der Pfiff dann gegen einen geht. Jetzt habe ich tatsächlich, was Schiedsrichter angeht, so ein bisschen eine neutralere Sicht, aber es ist generell schwer, in diesen Hexenkessel da die Entscheidungen zu treffen. Ich habe ein paar Stürmerfoul-Szenen im Kopf. Ich habe dann auch zum Schluss in den 5 Minuten, in den letzten 5 Minuten, bin ich immer ein großer Fan davon gewesen, wenn Schiedsrichter das jetzt den Mannschaften übergeben und dann nicht mit so kleinen 2-Minuten-Strafen, die dann einfach eine große Auswirkung haben, da eindringen. Wir als Spieler haben früher immer gesagt, das sind gute Schiedsrichter, die das jetzt in den letzten 5 Minuten offen lassen, dass die Mannschaften das entscheiden und wir greifen nicht mehr großartig ein. Das wäre so ein spontaner Gedanke zu der Schiedsrichterleistung, ohne die bewerten zu wollen.
Aha, das heißt, du willst die gar nicht bewerten, ja, du willst dich rausreden.
Naja, was heißt rausreden? Ich glaube, das ist doch eigentlich eine gute Antwort, indem man einfach einen Hinweis gibt, den Schiedsrichtern zu sagen, komm, lass es laufen und ich greife nicht mehr so viel ein, wenn es denn natürlich möglich ist aufgrund der 2-Minuten-Strafe. Aber die war schon sehr hart gegen Hendrik Pekeler, muss ich sagen.
Es gab auf jeden Fall eine 7-Meter-Szene, auch wo Rune Dahmke durch den Kreis fliegen wollte und Pettersson ist da irgendwie richtig durchgelaufen und ja. Okay, lassen wir es jetzt mal so stehen und fassen es zusammen mit, es hätte besser laufen können aus Sicht der Unparteiischen. Was mir auch aufgefallen ist in den Auszeiten, hat Philipp Jiecher häufig angesprochen, Kolding breit rechts zu spielen. Ich behaupte mal, du weißt, was das ist. Kannst du uns das erklären?
Ja, natürlich könnte ich das erklären, aber das ist ja eine Auftakthandlung, wo der Halbrechte in den Zugzwang oder in die Drucksituation kommt. Das ist eine Jugo-Bewegung, aber wurde bei eurem Podcast immer schon taktische Details besprochen? Da bräuchten wir jetzt ja eigentlich ein Videoformat, um das an der Taktiktafel zu erklären.
Ja, ab und an sind wir durchaus darauf eingegangen, aber ich dachte mir, du musst es halt wissen. Du hast beim THW Kiel viele Jahre gespielt, du hast mit Philipp Jiecher gespielt. Wenn er diesen Spielzug so gut und wichtig findet gegen den SC Magdeburg, wird es ja dafür auch seine Gründe haben.
Ja, also auf der anderen Seite wäre ich quasi derjenige gewesen, der noch vorher einläuft. Von daher, ich war ja auf links außen immer gestanden und durfte dann auch Arbeit am Kreis verrichten. Aber wir haben ein Repertoire von weit über 30, 40 Spielzüge, Und Philipp war dafür bekannt, immer so einen schönen Blumenstrauß zu spielen. Das hat er mir immer gesagt, nicht immer nur einen Spielzug zu machen. Aber anscheinend hat er sich den rausgesucht, um gegen die Magdeburger Abwehr erfolgreich zu spielen.
Ich glaube, es ist fast müßig zu sagen, so ein Erfolg mit einem Torunterschied ist verdient oder unverdient. Oder wie siehst du das?
Absolut, weil solche Spiele verliert man natürlich nicht gerne mit einem Tor. Generell verliert man nicht gerne. Aber das war ein Spitzenspiel auf allerhöchsten Niveau. Das hätte einfach auch, Bennett Wiegers hat im Nachgang im Interview gesagt, ein Fehler weniger gemacht. Das ist nun mal ein fehlerbehafteter Sport. Wer da weniger Fehler macht, andersrum gesprochen, wer konzentrierter und frischer bleibt im Kopf, der gewinnt am Ende die Spiele. Und das war natürlich aufgrund der Emotionalität vielleicht einfacher für die Magdeburger am Ende.
Viele haben im Vorfeld gesagt, es wird das Duell auch natürlich der beiden Torhüter, der beiden dänischen Weltmeister Niklas Landin und Jannik Green. Jetzt wurde es das Duell zwischen Tobias Thulin und Dario Quenstedt so ein kleines bisschen.
Ja, ist auch genau das Schöne eigentlich, dass wir Experten immer davon ausgehen, von so einem Top-Duell der beiden Landsmänner. Aber umso schöner, dass wir diese Geschichten im Handball schreiben können, dass ein junger Torwart des SC Magdeburg, der jetzt gerade erst seine erste Saison in der Bundesliga spielt, dann so auftritt. Genauso die Geschichte mit Dario Quenstedt, der aus Magdeburg zum THW Kiel gewechselt ist. Also das macht unseren Sport und unsere Handball-Bundesliga so interessant und spannend. Und freue mich auf viele weitere Geschichten, die wir noch erzählen dürfen.
Wie ordnest du das Ergebnis jetzt insgesamt ein? Was bedeutet das für die nächsten Wochen zumindest mal in der Bundesliga? Ich meine, der SCM ist furios in die Saison gestartet, keine Frage.
Ja, für den SCM ist es natürlich nach den Auftaktsiegen, die jetzt mal gegen Mannschaften waren, wo man in der Favoritenrolle war, jetzt steigert man das Selbstbewusstsein. Und ja, wenn man auch die Tabellenkonstellation der letzten Jahre gesehen hat, dann will Bennett Wiegert und der SCM auch da wieder einen Schritt weiterkommen. Ich meine, Fünfter, Vierter, Dritter zu werden in den letzten Jahren, hat er ja selbst den Anspruch, seine Jungs noch weiter zu pushen. Und das haben sie sich mit dem Spiel erarbeitet. Andersrum gesprochen für den THW Kiel, die jetzt gleich gegen Flensburg auch das nächste heiße Match haben und das Derby haben, hat man da schon eine gewisse Drucksituation. Aber der Weg ist ganz klar von beiden Trainern vorgegeben, ihre Mannschaften oder ihre Spieler besser zu machen, immer wieder auf das nächste Spiel zu fokussieren und einzustellen.
Du traust dem SC Magdeburg durchaus den Titel zu, interpretiere ich da so ein klein wenig raus?
Naja, den zweiten Platz, den streben sie an. Man will sich ja stetig verbessern. Und wer Bennett Wiegert kennt und auch in den Interviews immer wieder sieht, der pusht absolut seine Jungs und gibt ihnen da das Vertrauen. Und die Qualität ist ja da. Also wenn man die Spiele gesehen hat, die sie abgeliefert haben und auch mal in Lemgo einen Rückstand aufgeholt haben, das ist ja die Qualität für einen Meistertitel oder für die Champions-League-Plätze gilt ja nicht im dritten und vierten Spieltag zu zeigen, sondern in jedem Auswärtsspiel, in jedem vermeintlichen leichten Gegner zu punkten. Und das gilt es über 34 Spieltage hinweg zu zeigen.
Und der SC Magdeburg, der muss jetzt zur MT Melsung und damit wechseln wir nochmal kurz das Thema. Melsung hat mit 13 Toren in Balingen verloren. Für mich ist das kaum zu erklären, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, das Spiel zu sehen, aber hast du einen Erklärungsansatz für so eine Vorstellung einer Mannschaft, die mit vielen, vielen guten Spielern bestückt ist, aber irgendwie das Zusammenspiel scheint nicht so wirklich zu harmonieren?
Also ich kann das absolut verstehen und ich kenne auch die Situation, weil wir mit dem THW Kiel, uns ist schon Ähnliches passiert, wo wir in Balingen untergegangen sind und aufgrund der Drucksituation ihrer aggressiven Abwehr und der Halle, die dort stattfindet. Und da waren wir mit Sicherheit auch eine der erfolgreichsten Mannschaften zu der Zeit und sind dort auch kurz vor Weihnachten mal untergegangen und haben eine Niederlage kassiert. Ich habe das Spiel ebenfalls noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, auch in der Konstellation, wie Heiko Grimm gerade auch seine Mannschaft zusammenfinden muss, dass das ein absolut schwieriges Spiel war. Dass man dann natürlich in der zweiten Halbzeit kein Aufbäumen mehr erkennen kann, das ist nur mal mit einem Blackout zu beschreiben. Aber ich habe dann noch die Sportlerbrille auf und versuche mich da auch in Heiko Grimm reinzuversetzen, den ich auch sehr gut kenne. Mit ihm habe ich ja schon zusammen Handball gespielt. Und da will man irgendwie so ein bisschen die Lanze brechen und auch mal die andere Seite versuchen zu verstehen. Aber da gilt es auch, die Spieler in die Pflicht zu nehmen, die in so einem Hexenkessel natürlich ihre Leistung abrufen müssen. Und da sind wir wieder bei einer mentalen Geschichte meines Erachtens. Wie bereitet man sich darauf vor? Aber da könnte man über den Bereich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Serie machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr spannend und wird auch immer wichtiger. Da spreche ich gleich auch mit Franz Semper im Interview der Woche noch drüber. Trotzdem machen wir uns nichts vor, Domi. Die Situation für Heiko Grimm ist momentan keine angenehme. Der Druck und die Erwartungen in Melsungen sind relativ hoch mit so einem Kader.
Ja, absolut, da darf man auch nicht drum herum sprechen. Es ist allerdings schon immer so gewesen und da muss man auch mal vielleicht die Vereinsmentalität nicht hinterfragen, aber auch mal ansprechen. In die Situation ist Heiko Grimm, also Heiko Grimm ist ja nicht jemand, der dorthin kommt und sagt, okay, die nehme ich jetzt mal an und wir gucken mal, was passiert, sondern der will ja auch Erfolg haben, will seine Mannschaft besser machen, seine Mannschaft so zusammenstellen, dass er erfolgreich ist. Und da gilt es auch mal, ja, die Spieler zu fragen, wie denn die Einstellung und wo will der Verein, wo wollen wir hin? Ziehen wir alle an einem Strang? Oder gibt es da jemand der Mentalität von vor 4, 5 Jahren, der das ruhig angehen möchte? Also da ist, glaube ich, einiges, was aufgearbeitet werden muss.
Das sollte in den nächsten Tagen passieren, denn Axel Gerken, der Geschäftsführer, hat bereits angekündigt, dass es auf jeden Fall Konsequenzen geben wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die aussehen werden. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich mit Dominik jetzt nicht über die TV-Panne der ARD gesprochen habe, im Vorfeld haben wir uns kurz geschlossen und ich habe gesagt, was soll ich dich dazu fragen, beziehungsweise was kannst du dazu sagen? Nicht sonderlich viel, weil es ist nicht in seiner Verantwortung. Wer also möchte, der kann gerne nochmal meinen Kommentar lesen, zu finden unter kreisab.de und mehr gibt es aktuell zu diesem Thema meiner Meinung nach auch nicht zu sagen. Es spricht ein bisschen Bände, was die Wertigkeit des Handballs im Sport in Deutschland angeht. So ist es leider. Dominik, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für deine Analyse des Spiels und irgendwann machen wir das nochmal mit einer Taktikschule. Vielleicht dann auch mit Video. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Jetzt machen wir
Sehr
die
gerne.
erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sprechen wir über die Champions League mit Björn Paatzen. Wir kommen vom nationalen zum internationalen Handball und wen sollte ich da anders begrüßen als die Katze von Ürzig, Björn Paatzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, Katze war mal.
Katze war mal, jetzt bist du der Tiger?
Ja, genau der.
Ja, sehr gut. Fängt schon wieder gut an mit uns beiden, aber freut mich, dass du dabei bist und wir sprechen über die Champions League, über die kommende Saison. Was wird passieren? Möglicherweise in der Königsklasse. Letztes Jahr hast du ziemlich ins Klo gegriffen mit deiner Prognose, also so ziemlich.
Ja, aber ich glaube, dafür bin ich auch bekannt. Also die Kreisabhörer wissen, wenn Björn Paatzen irgendwelche Tipps abgibt, dass wenn man Geld einsetzen will, um zum Beispiel Wetten abzuschließen, sollte man immer genau das Gegenteil von dem nehmen, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, Vardar Skopje übersteht nicht mal die Gruppenphase. Und wer hat nochmal die Champions League gewonnen letzte Saison?
Ich glaube, es
Vardar?
war Vardar Skopje. Ich bin mir nicht
Ja.
ganz sicher. Das heißt, wenn du jetzt gleich einen Tipp abgibst, wer auf gar keinen Fall ins Achtelfinale kommt, dann sollte man sein Geld auf diese Mannschaft setzen, zumindest wenn sie ein wenig was an Qualität mitbringt. Ich glaube, du hast auch bei den Koks aus Finnland gesagt, die holen keinen einzigen Punkt und die haben sich gar nicht so schlecht geschlagen bei ihrer Premiere. Von daher bin ich gespannt, was du heute zu erzählen hast und wir gehen natürlich immer der Reihe nach. Fang an mit der Gruppe A. Mit dabei sind dort PSG, Barcelona, Flensburg, Szeged, Aalborg, Celje, Elverum und Zagreb. Und das finde ich ist mal wieder eine interessante Gruppe. Da warten viele tolle Spieler auf uns. Schwer zu sagen, wer da wirklich der Favorit ist, wenn man sieht, wie in den ersten Spielen die SG Flensburg-Handewitt souverän auch in der Bundesliga aufgetreten ist. Die kommen mit breiter Brust. Dann haben wir Barcelona und PSG mit dabei. Szeged auch eine starke Mannschaft. Also diese vier, würde ich jetzt mal behaupten, werden die ersten vier Plätze belegen. Ob Björn das anders sieht, ist gar nicht so wichtig. Er liegt eh daneben, von daher spielt das gar keine Rolle. Aber fangen wir mal an mit dem wahrscheinlich größten Top-Team im internationalen Handball. Das ist natürlich Paris Saint-Germain. Sie haben sich letztes Jahr nicht mal für das Final Four qualifiziert. Also das ist jetzt schon eine Saison, da muss ein bisschen was kommen.
Ja, also ich denke, man hat damals Raúl González verpflichtet aus Vardar oder von Vardar Skopje, eben genau um diesen letzten Schritt, der ihnen noch fehlte, nämlich das Finale in Köln dann auch zu gewinnen, zu schaffen. Und dann haben sie es nicht mal geschafft, weil sie ja dieses, nennen wir es mal, Katastrophen-Hinspiel im Viertelfinale gegen Kielce hingelegt haben. Also ich denke, der Druck auf Paris von den katarischen Eigentümern auf Raúl González und die Mannschaft, der ist definitiv nicht geringer geworden im Vergleich zum Vorjahr. Und ich glaube, dieses Jahr müssen sie liefern. Also alles andere als eine Zielsetzung aus Paris zu sagen, wir wollen die Trophäe dann auch endlich mal gewinnen, wäre Understatement.
Was hat sich denn verändert? Also, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Beispielsweise ist Uwe Gensheimer nicht mehr mit dabei und es ist ja auch die letzte Saison von Sander Sargosen in Paris.
Ja, also man muss es so sehen, Uwe Gensheimer geht, dafür kommt Gogi Sigurdsson, der höchstwahrscheinlich mit 55 Jahren dann mit dem 15 verschiedenen Team dann nach Köln kommen wird oder sowas. Der läuft und läuft ja wie verrückt, also qualitativ ist Gogi etwas schlechter als Uwe einzuschätzen, haben wir natürlich immer noch einen Weltklasse links außen. Sander Sargosen wird Paris danach verlassen. Dafür kommt der lettische Gigant dann 2020 dahin mit Dainis Kristupans vom Champions-League-Sieger Werder. Ja, aber ich denke, man muss sich die Mannschaft nur mal anschauen. Also die hat ja ein Potenzial, Vincent Gérard jetzt als Aubameyang-Nachfolger im Tor, da sind sie definitiv nicht schlechter geworden. Aubameyang waren sie in der letzten Saison nicht mehr so konstant, wie es man selber gerne auch gespielt hätte. Und ja, also wer sich den Kader anguckt, Karabatic, Mikkel Hansen und, da ist ja wirklich nur die Creme de la Creme. Und deswegen wundert man sich eigentlich immer, man hat einen Trainer verpflichtet mit Raúl González, der sehr stark auf Teamorientierung aus war, dass man es eben nicht geschafft hat. Aber das ist eben die Sache in der Champions League. Es reicht manchmal ein schlechtes Spiel, um sämtliche Saisonziele dann zu vergeigen.
Lass uns mal kurz noch über die Torhüter sprechen. Du hast gerade Messa Gerard schon angesprochen, der von Montpellier nach Paris gewechselt ist. Und dann haben sie noch Corrales, den Spanier. Die sind nicht schlecht, aber ist das absolute Topklasse?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste momentan, naja, vielleicht in Westbrem und Kielce ist man im Tor vielleicht noch etwas besser bestückt und Kiel, Landin eben als Einzelspieler. Aber ich sage, Vincent Gérard hat die letzten Jahre überragend gehalten. Er hat eine sensationelle WM 2017 im eigenen Land gespielt. Und Corrales ist ein bisschen stehen geblieben. Also der kam ja als großer Hoffnungsträger nach Paris, stand dann aber meist im Schatten von Aubameyang. In der Nationalmannschaft hält er dann super und dann kommt irgendwann aus der letzten Ecke wieder Arpad Sterbik aufs Tor gehumpelt und sichert denen zum Beispiel den EM-Titel. Er hat nie so den international großen Durchbruch geschafft, obwohl er ein Riesentorwart ist.
Das finde ich auch. Also er hat sehr, sehr gute Anlagen. Ich kann mich noch erinnern, damals bei Wisła Płock habe ich immer gedacht, Mensch, der müsste eigentlich zu einem viel, viel besseren Verein. Aber du hast es richtig formuliert. Er hat ein wenig gestanden im Schatten von Titi Aubameyang und vielleicht ist es für ihn auch ganz gut, dass diese Torhüter-Legende jetzt endlich zurückgetreten ist, zumindest aus seiner Perspektive endlich. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft, das ist der FC Barcelona. Da sind die Ansprüche immer die allerhöchsten, nämlich der Titel soll her, also die Teilnahme am Final Four ist das Mindeste, was die Spanier erreichen wollen. Und sie haben auch ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt in Person von Luka Cindric, der aus Kielce gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Was Cindric machen kann oder zu leisten imstande ist, hat er jetzt gerade beim Superclub in Saudi-Arabien gezeigt. Ich glaube, im Halbfinale und Finale hat er zusammen 21 Tore geworfen, ist der Denker und Lenker. Und man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, man hat neben Aaron Palmason auch einen Luka Cindric da, den man sowohl im linken Rückraum als auch auf der Spielmacherposition einsetzen kann. Zwei unglaublich kreative Spielmacher, die mit so ziemlich allem gesegnet sind, was ein Spielmacher haben muss. Und deswegen, also auf dieser Position ist Barca, da fällt mir jetzt auch keiner ein, da sind selbst Mikkel Hansen und Nikola Karabatic schwächer im Zusammenspiel auf der Position als Aaron Palmason und Cindric. Und deswegen ist Barca auf jeden Fall, da sind wir auch wieder beim Thema Torhüter, bevor du drauf kommst, da haben wir natürlich mit Gonzalo Pérez de Vargas und Kevin Möller ein tolles Duo, was letztes Jahr schon sehr stark gehalten hat. Aber dann eben auch, ich sage mal, dieser Köln-Komplex, den Barcelona hatte, meistens schaffen sie es ja dahin. Aber dann im Halbfinale, irgendwas passiert immer. Ich sag mal, 2014 geben sie es gegen Flensburg aus der Hand, dieses Jahr gegen Vardar Skopje. Also vielleicht sollten sie eine Regeländerung in Köln beantragen, wenn sie mit 6 Toren führen, dass das Spiel dann sofort beendet wird, weil danach läuft es meistens nicht mehr so gut. Aber auf jeden Fall beide Mannschaften, Paris und Barcelona, für mich Kandidaten nach Köln.
Gehen wir mal die erste 7 durch, nur was die Feldspieler angeht. Also haben wir Kaspar Mortensen auf der Linksaußenposition, ehemaliger Torschützenkönig der Handball-Bundesliga auf rechts, Viktor Tomás. Dann haben wir im Rückraum, wenn wir sie denn beide gleichzeitig aufstellen wollen, Aaron Palmason und Luka Cindric und auf der halbrechten Position Dika Mem und am Kreis dann noch Ludovic Fabregas. Also ganz ehrlich, Björn, das ist schon absolute Topklasse und ich glaube, selten war der Druck in den letzten Jahren in Barcelona so hoch wie in dieser Saison. Ist zumindest so mein Gefühl.
Ja, du hast jetzt mal eine erste 7 genannt. Haben auch noch so einen wie Cedric Soando für den Kreis, der sich mit Fabregas da abwechseln kann. Wir haben zwei sehr junge und sehr starke spanische Außen in Barcelona. Wir haben auch noch Entrerios da. Also der Kader ist schon richtig stark. Lasse Andersson dabei. Und ja, ich glaube, der Druck ist deswegen so groß, weil sie eben seit 2015 auch keinen Champions-League-Sieg mehr eingefahren haben. Sie waren mit einer Ausnahme seitdem dann immer in Köln dabei gewesen, aber mit dem Titel hat es nicht geklappt. Und Und es ist eben so, das haben die letzten Jahre in Köln gezeigt, dass nicht unbedingt der große Favorit in Köln immer gewinnen muss. Barcelona ist, denke ich mal, mit West Brem und Paris der große Favorit dieses Jahr. Mit dieser Rolle müssen sie leben. Und ich glaube, da sind jetzt wieder an dem alten diskutierten Punkt, das besprechen wir auch seit vielen Jahren, ist es nun gut oder schlecht, dass Barcelona nicht in der Liga gefordert ist für ihre internationalen Auftritte. Ich sag mal, es ist vielleicht bis zu einem Viertelfinale ganz gut. Wenn es aber hart auf hart in Köln kommt, wäre ein bisschen internationale Wettkampfhärte in der heimischen Liga vielleicht nicht so schlecht.
Kommen wir zur nächsten Mannschaft, das ist Pick Saget, über die wollen wir jetzt sprechen. Da gibt es beispielsweise noch den ewigen Jonas Schellmann, den Schweden, den Linksaußen, der auch in der 5-1 so herausragend decken kann, der teilweise auch im Mittelblock decken kann, weil er mit 2 Metern relativ groß ist für einen Außen. Und Roland Mikler ist zurück. Der ist aus West Brem wieder nach Saget gewechselt und das ist sicherlich eine große Verstärkung.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss nur das letzte Spiel von Roland Mikler für Saget in Erinnerung bringen. Das war das ERF-Cup-Finale in Berlin gegen Montpellier. Also auch Thierry Omeyer in Montpellier im Tor stand und Roland Mikler hat das Ding ganz alleine nachher fast gewonnen. Also ein überragender Torwart, der in West Brem auch wirklich sehr gute Leistungen gezeigt hatte. Und ja, also ich denke, es ist jetzt wieder das alte Torwart-Duo in Saget, was vorher in West Brem war mit Alilovic und Mikler. Und ich glaube, die beiden harmonieren ganz gut im Tor. Und man muss ja auch sehen, die haben einen tollen Kader aus dem letzten Jahr noch behalten und kriegen noch ein paar neue dazu. Also ich glaube, bei denen, die haben diesen Viertelfinalkomplex. Wenn man bei Barcelona das Halbfinale sieht, Saget kommt immer ins Viertelfinale rein. Kommt dann aber irgendwie nicht so weit richtig, dass sie es dann nach Köln schaffen. Letzte Saison waren sie wirklich kurz davor, aber dieses Jahr muss man eben sehen, sie sind schon in einer starken Gruppe. Das heißt, man muss sehen, auf welchem Platz sie in die Achtelfinals reingehen. Und wenn sie eben da eine gute Position haben, das heißt ja auch fürs Viertelfinale mal eine andere Auslosung. Letztes Jahr hatten sie eigentlich eine einfache Auslosung gehabt mit Vardar Skopje. Die hatte so keiner auf dem Schirm. Da hat jeder gesagt, eine dieser beiden Mannschaften kommt dann eher etwas überraschend nach Köln. Aber nachher war da eben wieder der Sieger, also da haben wir drüber gesprochen.
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an das Rückspiel in Saget, da sah es zur Halbzeit so aus, als würden die Ungarn tatsächlich war da rauswerfen, aber so eng ist das eben. Du hast auch das Spiel zwischen Kielce und Paris in Polen angesprochen. Also das kann alles ganz, ganz schnell gehen, ein schlechter Tag und schon bist du raus. Aber ja, für solche Handballspiele sind wir natürlich auch Liebhaber dieser Sportart, gar keine Frage. Was natürlich bei Saget immer zu erwähnen ist, ist Dejan Bombac. Das ist derjenige, der das Spiel lenkt und leitet, ein absolut spektakulärer Spieler, wie ich finde. Und er war ja kurzzeitig auch in Kielce, aber das hat nicht so funktioniert, weil Talant Tuschebajew ein Trainer ist, der vor allem auf mehr System setzt und auf weniger Freiheiten in diesem System. Und da ist Bombac natürlich ein Spieler, der genau diese Freiheiten eben braucht. Kommen wir zur SG Flensburg-Handewitt. Ich habe es eben schon gesagt, die Mannschaft ist souverän in die Bundesliga-Saison gestartet, auch wenn wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie es jetzt am Wochenende in der Liga gelaufen ist, weil wir vor dem Wochenende schon diesen Teil der Sendung aufzeichnen. Aber ich traue Flensburg ein wenig mehr zu als in der letzten Saison. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass zumindest eine deutsche Mannschaft nach Köln kommt, also entweder Kiel oder Flensburg. Und ich habe mich am Rande des Supercups ein bisschen mit Dirk Schmechke unterhalten. Sie haben eben auch gesagt, okay, wir wollen, das internationale Ziel ist für uns eben nach Köln zu kommen. Und Sie wissen eben auch, das hängt an einigen Variablen. Grundsätzlich, die Mannschaft ist eingespielt. Ich denke, in der Abwehr müssen sie eben noch ein bisschen arbeiten. Aber die ersten Spiele hier, Melsungen, Löwen und auch Kiel, haben gezeigt, mit Goller und teilweise auch Jurecki kann man den Weggang oder das Karriereende von Tobias Karlsson definitiv versuchen zu kompensieren. Und Rasmus Lauge ist nur sehr, sehr schwer zu ersetzen. Aber das System im Angriff ist ein bisschen anders, denke ich mal, jetzt in Flensburg. Und grundsätzlich, sage ich mal, haben sie auch das Zeug, nach Köln zu kommen. Aber da sind wir wieder an dem Punkt. Was eben der Vorteil von Barca war, könnte der Nachteil von Flensburg sein. Eben eine sehr harte Bundesliga-Saison, dann sehr viele Spieler, die bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich dabei sein werden. Höchstwahrscheinlich dann auch wieder einige Spieler, die dann im April, kurz vor den Viertelfinals der Champions League, dann auch noch in der Olympia-Quali spielen. Und da muss man eben sehen, wie verletzungsfrei kommen die Spieler aus diesen beiden Turnieren. Und ist die Gefühlslage dann auch, wenn man vielleicht überraschend in der Olympia-Quali scheitert, wenn zum Beispiel Norweger es nicht schaffen sollten oder sowas, und du hast danach direkt ein Champions League-Viertelfinale und da ist Flensburg für mich auf jeden Fall ein Kandidat. So Sachen musst du eben bedenken. Also wie sind deine Batterien, wie sind deine Akkus geladen und wie verletzungsfrei kommst du bis in den April?
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie in der letzten Saison häufig auch Heimspiele nicht so souverän gestaltet haben gegen kleinere Gegner. Ich meine, sie hätten gegen Zagreb zu Hause verloren. Sie hatten auch Zaporozhye in der Gruppe. Da waren sie auch nicht unendlich souverän. Aber sie haben halt da den Fokus völlig auf die Meisterschaft gelegt. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du mit Dirk Schmeschke gesprochen hast und er hat wohl als Ziel auch offensiv ausgegeben, dass sie gerne nach Köln wollen. Das war in den letzten Jahren ein bisschen anders. Da war die Champions League in Flensburg wirklich nur Zubrot.
Ja, ich sag mal, sie hätten es gerne nochmal mitgenommen. Ich denke, die Erfahrung, die sie 2014 gemacht haben, die wird in der Vereinsgeschichte immer eingemeißelt sein. Und sowas will man natürlich wiederholen. Und ich gebe aber auch Mike Machulla und dem Verein dann recht. Ich sag mal, mit einer Mannschaft wie Flensburg, du kommst ins Achtelfinale, du solltest nicht unbedingt Sechster werden oder Fünfter, aber du kommst im Achtelfinale gegen einen Gegner, den du eigentlich schlagen kannst. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe eben donnerstags abends ein wichtiges Spiel in der Bundesliga und spiele samstags in Szeged zum Beispiel oder in Zagreb und wo man verlieren kann und sage dann eben, okay, dann müssen wir eben da die Spieler ein bisschen schonen, weil Dienstag oder was dann schon wieder das nächste Spiel ansteht oder Mittwoch, verstehe ich das, dass da eben der Fokus in der Gruppenphase vielleicht noch nicht so ganz 100% auf der Champions League ist, weil man weiß, man wird ins Achtelfinale kommen, auch in dieser ziemlich starken Gruppe. Ja, aber ich sag mal, man sollte eben nicht, wie letztes Jahr geschehen, gegen Zaporozhye, Celje und Zagreb verlieren. Das ist einfach auch für die Motivation, die Moral der Mannschaft nicht so toll. Aber man hat ja gesehen, im letzten Jahr, der gute alte Hampus Wanner, wenn er zum finalen 7 Meter nach Schlusspfiff antritt, er ist ja immer für spektakuläre und wichtige Tore gut.
Und da kommen natürlich auch Erinnerungen hoch an den Champions League-Sieg damals von der SG Flensburg-Handewitt vor einigen Jahren. Dann haben wir 4 weitere Clubs in dieser Gruppe. Das sind Aalborg, Elverum, Zagreb und Celje. Bei Celje ist es so, also ich weiß nicht, treten die an mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten in der Champions League?
Also ich glaube, die hatten die letzten Jahre immer schon so ein Durchschnittsalter von 21, 22 Jahren. Ja, das ist eben, ich sag mal, Celje ist so der klassische Durchlauferhitzer geworden. Unglaublich viele slowenische Talente, die individuell sehr stark ausgebildet sind, schon mit 15, 16, 17 Jahren unglaublich weit sind, wie zum Beispiel Blase Janz in den letzten Jahren oder vorher ein Gaspar Marguz oder auch andere, nicht nur Außenspieler. Die spielen dann in Celje, präsentieren sich eben via EHF-TV oder Sky, dem internationalen Publikum. Und die Trainer sehen dann einen fast schon fertig ausgebildeten 20-, 21-Jährigen, den man guten Gewissens in jede internationale Mannschaft einbauen kann. Und dadurch ist Celje die Mannschaft, denke ich mal, wenn man sich die gesamte Champions League anschaut, ich glaube, es gibt in der gesamten Champions League Gruppen A und B fast keine Mannschaft, wo nicht irgendjemand spielt, der in Celje mal groß geworden ist oder im slowenischen Handball. Also die sind ein unglaublicher Lieferant von Top-Talenten, aber haben dann eben das Problem, als 20-Jährige kommen sie dann dahin in der Champions League und spielen dann gegen gestandene Mannschaften wie Paris, Barcelona oder Flensburg, schaffen es vielleicht auf Platz 6 gerade noch so und treffen dann im Achtelfinale auf eine Mannschaft, wo sie es eben nicht mehr schaffen oder verpassen dann sogar die Plätze 1 bis 6, weil ihnen da die internationale Erfahrung fehlt. Aber individuell haben sich dann wieder 3, 4 Spieler quasi ins internationale Rampenlicht gespielt und verlassen den Verein dann wieder. Also ich ziehe den Hut für die Nachwuchsarbeit in Celje und ähnlich ist es ja auch fast in Zagreb, nicht ganz so extrem, aber auch da ist es so, wenn man von einem wie Halil Jaganjac, der in Nexe jetzt spielt, absieht, die ganzen kroatischen Talente gehen nach Zagreb, empfehlen sich dort, sind weg. Wenn man vielleicht von so einem wie Zlatko Horvat absieht, der da spielt. Deswegen gerade diese Spiele Zagreb gegen Celje, ich weiß nicht, wie viele Talentscouts aus ganz Europa das entweder als Livestream schauen oder in der Halle sind, weil sie wissen, da sind definitiv 3, 4 Spieler, die man im nächsten Jahr auch verpflichten kann.
Also, da sollte man definitiv genauer hinschauen. Jetzt hast du Zagreb gerade auch schon so halbwegs mit abgefrühstückt. Das sind natürlich 2 Mannschaften, die sich um die Plätze 5 und 6 streiten werden. Und da haben wir noch 2 andere Kandidaten, die beide aus Skandinavien kommen, nämlich Aalborg aus Dänemark und Elverum aus Norwegen. Elverum wird ja beispielsweise gegen PSG, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in die Olympiahalle, in die Eishockeyhalle von den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer gehen.
Ja, die gehen nach Lillehammer und wollen dort den norwegischen Zuschauerrekord für Handballspiele brechen. Der steht irgendwo bei 10.000 irgendwas. Das war das Frauen-WM-Finale 99, glaube ich, oder 2003, nein, 99. Und mit einer ausverkauften Halle hätten sie den neuen norwegischen Zuschauerrekord. Und die sagen eben, da kommt PSG und da kommt Sander Sargosen. Wenn ich jetzt, wann dann, so ungefähr in diese große Halle zu gehen. Das haben andere Mannschaften auch schon. Max Jahn ist nach Herning gegangen. Bjerringbro ist gegen PSG mal nach Herning gegangen, dass man gerade für diese Spiele gegen Paris oder Barcelona dann auch in eine große Halle geht. was natürlich ein gewisser organisatorischer Aufwand ist, aber ich denke, das wird ein Riesenfest für Elverum werden, weil Elverum, muss ich ehrlich sagen, schätze ich von den 8 Mannschaften in Gruppe A am schwächsten ein. Ich sage es mal so, hinter den ersten 4, wo wir uns recht einig sind, machen Aalborg, Zagreb und Celje die Plätze 5 und 6 aus, wer eben ins Achtelfinale kommt. Aber Elverum sehe ich da eigentlich als die Mannschaft, die in dieser Gruppe zum Lernen sehr gut, aber viele Punkte werden es nicht werden.
Also liebe Hörer, ich glaube oder hoffe zumindest, ihr habt gut aufgepasst, setzt euer Geld auf jeden Fall auf einen Achtelfinaleinzug von Elverum, das ist eine sichere Sache. Kannst du uns sagen, was in Aalborg so grundsätzlich noch los ist? Sind da noch ein paar Namen mit dabei, die man vielleicht aus der Bundesliga auch noch kennt, die ein bisschen älteren Semesters sind und sagen, ja, wir lassen da jetzt nochmal die Karriere ausklingen, wie beispielsweise Thomas Mogensen das in Skjern macht?
Ja, in Aalborg ist es eben so, letzte Saison schon einer der Matchwinner bei der Meisterschaft war Henrik Mölgaard, der vorher als Defensivspezialist in Paris gespielt hat und jetzt eben Mats Christiansen zurück aus Magdeburg. Dort sind eben auch immer ein paar junge dänische Spieler. In Dänemark ist ja auch eigentlich eine sehr spannende Liga. Da können ja wirklich 4, 5 Mannschaften immer Meister werden. In diesem Jahr hat es eben Aalborg geschafft. Ja, also die Halle ist super, also da ist immer eine tolle Stimmung in Aalborg, da ist ein tolles Handballpublikum. Das könnte dann in den Heimspielen zum Beispiel gegen Zagreb und Celje ein Vorteil sein, aber vielleicht, wenn ich mir jetzt wieder festlege, also aufpassen und genau das Gegenteil machen, Aalborg wird 6., Zagreb wird 5., punktgleich mit Celje aufgrund des direkten Vergleiches.
Oha, mein lieber Mann. Also, wer so ins Detail geht, der muss am Ende natürlich daneben liegen. Das ist ja gar keine Frage. Wer gewinnt die Gruppe?
Das ist eine sehr gute Frage. Also eher Barcelona als Paris.
Und Flensburg maximal Rang 3?
Flensburg auf Rang 3 vor Szeged, Aalborg, Zagreb und Celje. Gut. Und Elverum.
Dann können wir in die Gruppe B wechseln. Da sind mit dabei Kielce, Vesprem, Kiel, Montpellier, Vardar, Brest, Zaporozhye und der FC Porto, eine sehr, sehr spannende und interessante Mannschaft, denn das haben wir in den letzten Wochen hier immer wieder besprochen. Der portugiesische Handball ist im Aufwind und deswegen wird es sehr spannend und interessant zu beobachten sein, was der portugiesische Meister zu leisten imstande ist. In dieser sehr, sehr starken Gruppe, da zähle ich gerade mal durch, 1, 2, 3, 4 ehemalige Champions-League-Sieger mit dabei, unter anderem halt der amtierende, nämlich Vardar Skopje und der aus dem Jahr davor Montpellier, also die letzten 3 Champions-League-Sieger. Nee, korrekt ist die letzten 4 sogar, nämlich Kielce auch noch und dementsprechend eine sehr, sehr starke Gruppe. Fangen wir mal an mit Kielce. Talantusche Bajew hat jetzt Andreas Wolf zu seinem neuen Kapitän gemacht. Was sagst du denn dazu?
Ich finde es eine gute Entscheidung. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie großer Wert darauf gelegt wird, dass Andreas Wolf vom Start weg polnisch kann als Kapitän. Aber ich denke, das wird er auch lernen. Nein, also ich finde es eine gute Entscheidung, weil das gibt ihm Selbstvertrauen. Und ich denke, Andy Wolf wird nach seiner Zeit in Kiel, jetzt in Kielce, nochmal richtig aufblühen. Er hat einen Nummer-1-Status dort gesetzt, was ja auch nochmal manifestiert wird durch die Kapitänsbinde. Und ja, also Kielce, wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Man hat natürlich Luka Zintric verloren, aber mit Karadžić, der dorthin geht, dann eben auch jemanden verpflichtet, der ja unter anderem beim letzten Finalturnier der Champions League in Köln zum MVP gewählt wurde. Also ein spielstarker Kroate für einen anderen spielstarken Kroaten und einen starken Torwart. Und ja, muss man mal sehen. Diese Gruppe ist natürlich, die ist ausgeglichener. Also bei der anderen Gruppe A haben wir ja gesagt, da können wir uns auf 4 Mannschaften festlegen, die Plätze 1 bis 4 belegen. Gruppe B, die denke ich, ist deutlich ausgeglichener und lässt sich deswegen auch ein bisschen schwieriger vorhersagen.
Erwartest du übrigens von Andreas Wolf nochmal einen Leistungsschub jetzt in dieser Rolle als klare Nummer 1 bei einem Top-Team in der Champions League?
Sag mal ja. Also ich denke mal, das ist eine reine Kopfsache dann bei ihm. Wenn er diesen Status hat, wir gehen einfach mal zurück, EM 2016, Nummer-1-Status, er kämpft bei der EM in Polen und hat den Highflyer bis zum Finale. Und ich denke, er hat in Kiel ja auch wirklich gute Spiele gehabt, aber ich glaube, dieser Nummer-1-Status und die absolute Unterstützung von Seiten des Teams und von Seiten des Trainerstabs, das wird ihm einen Schub verpassen. Ich denke schon, dass er da richtig gut auftrumpfen wird.
Wer mag, dem sei nochmal das Interview der Woche von Episode 220 ans Herz gelegt, ungefähr 25 Minuten exklusiv mit Andreas Wolf. Kommen wir zur nächsten Mannschaft, das ist Vesprem. Ja, sie hätten es so gerne gewonnen in der letzten Saison und ist mal wieder nicht geglückt, trotz der fantastischen Unterstützung der vielen Fans in Köln. Was fehlt denn dieser Mannschaft, damit es endlich mal reicht für den Champions-League-Titel?
Vielleicht mal ein kleines Statistikdetail dazu. Sie haben es jetzt geschafft mit diesem Turnier in diesem Jahr. Es gibt keine Mannschaft im europäischen Handball, die häufiger im Champions League Finale stand und noch nie eins gewonnen hat. Also sie waren bis vor diesem Jahr quasi punktgleich mit Zagreb in den 90ern und jetzt haben sie den Alleinstellungsmerkmal. Westfalen hat 4 Champions League Finals gespielt, 4-mal verloren. Und ja, also was fehlt denen dazu? Ich sag mal, sie haben eine sehr starke Mannschaft. Sie haben mit Rasmus Lauge nochmal einen richtig starken Spieler dazu bekommen. Sie haben ein bisschen im Tor jetzt gewechselt eben. Ich weiß nicht, was denen fehlt. Sie haben einen guten Trainer. David Davies hat das richtig gut gemacht nach seinem Amtsantritt als Nachfolger von Lubomir Franjes. Es gibt Leute, die sagen, das ist vielleicht die ungarische Mentalität, aber da muss man eben auch mal schauen, so viele Ungarn spielen da ja gar nicht mit in West Brom, dass man es auf die ungarische Mentalität schieben könnte, dass man in entscheidenden Momenten eben nicht da ist. Man muss sich das Champions-League-Finale angucken. Sie sind der Riesenfavorit gegen Vardar, haben mehr Zeit gehabt, sich auszuruhen und liegen irgendwie nach 15 Minuten mit 4 oder 5 Toren zurück, kommen dann wieder mit Sterbik, gehen dann wieder raus. Also ich denke, im ganzen europäischen Handball gibt es niemanden, der mal sagen würde, Mensch, die hätten es doch endlich mal verdient, dass sie diesen Titel holen für dieses fantastische Publikum aus Ungarn, für den Handball in Ungarn, für die Mannschaft, für den Verein. Aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also mehr als 9 Tore führen in einem Champions-League-Finale kann man eigentlich nicht. Und den Titel dann aus der Hand zu geben, das ist dann wirklich ja teilweise Pech, dann teilweise natürlich auch Unvermögen.
Sie haben einen weiteren sehr guten Neuzugang verpflichtet, wie ich finde, in Vuko Borosan, der ja mit Vardar auch schon die Champions League gewonnen hat und hat dort sehr, sehr gute Leistung gebracht. In der Bundesliga hat es für ihn mit dem TuS Nettelstedt-Lübbecke nicht so herausragend funktioniert, aber da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Rasmus Lauge hast du schon angesprochen, Wladimir Zupara haben sie aus Kielce loseisen können und ja, also diese Mannschaft bringt eigentlich alles mit, was ein Champions-League-Sieger braucht. Und sie haben ja auch noch Rogério Moraes verpflichtet von Vardar Skopje, den brasilianischen Kreisläufer, der ihnen ordentlich zu schaffen gemacht hat, eben in diesem Endspiel. Ich glaube, 6 von 6 hat er da getroffen. Und ja, also ich finde, dass sie wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ich sehe hier gerade in der Kaderliste aber Laszlo Nagy. Ich dachte, der hatte seine Karriere auch beendet. Was ist denn da los?
Ja, ich denke, das ist sowas wie Christine Lunde bei Christian Sand in der Frauen-Champions League. Wenn es hart auf hart kommt, ja, Laszlo Nagy ist ja Sportdirektor oder im Trainerstab von West Brom jetzt dabei. Und ich denke, man hat ihn dann nur auf die Kaderliste geholt. Für den Fall, ich schätze mal, das ist dann so eine 38-köpfige Liste, da ist er auch noch dabei. Mumi Ilić hat ja auch aufgehört. Mumi Ilić, Laszlo Nagy, zwei ganz große, die mit West Brom eben auch noch nie die Champions League gewonnen hatten. Mumi Ilić hat 2-mal mit Kiel gewonnen, Laszlo Nagy hat sie 2-mal mit Barcelona gewonnen, aber mit West Brom hat es irgendwie nicht geklappt und sie sind ja jetzt in der, nennen wir es mal, Vereinsadministration, im Trainerstab mit dabei. Ja, sie werden die Vereine von da unterstützen, aber ich glaube nicht, dass Laszlo Nagy schon mal auflaufen wird. Lubomir Franjes hat es ja mal gemacht, er war ja sowohl Trainer als auch in der Spielerliste und da gab es irgendein Spiel, da hat er sich gemeinsam mit Mike Machulla mal nicht aufgestellt, weil sie nur noch 8 Feldspieler hatten. Also es gab schon den Fall, dass Leute aus dem Trainer- oder Vereinsstab dann auch gespielt haben.
Ich glaube, das ist in Plotz gewesen, aber du kannst mich gerne korrigieren. Jedenfalls haben wir noch weitere Mannschaften, über die wir sprechen müssen. Das ist natürlich auch der Titelverteidiger, Vardar Skopje. Mal wieder haben sie mit Igor Karadzic einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Moraes habe ich gerade schon angesprochen, den Kreisläufer. Also man möchte eigentlich dazu tendieren, sie wieder schwächer einzuschätzen. Aber jetzt kommst du, Björn.
Jetzt komme ich, genau. Nachdem ich letztes Jahr gesagt habe, mit dem Kader vom letzten Jahr schaffen sie nicht das Achtelfinale. Also wenn man sich den Kader anschaut, sind ein paar Namen gefallen. Karadzic ist weg, der Torwart. Milos Savljev, der in Köln überragend war, der ist jetzt bei den Füchsen Berlin. Also wenn man die besten Spieler nimmt, mit Ausnahme vielleicht von Dainis Kristopanz und Christian Dissinger, der sich da auch gut entwickelt hat, oder den Russen eben Timo Dibirov oder Sergej Horbok, sind die besten Spieler wieder weg. So, also ich sage, dieses Jahr war das Skopje sollte ins Achtelfinale einziehen. Aber ich glaube jetzt ganz ehrlich, auch der Trainer ist weg. Muss ja auch sagen, Roberto Garcia Parondo, der Trainer, hat die sichere Bank gewählt und ist nach Ägypten gegangen als Nationaltrainer. Herr Pisonero, von dem ich vorher nicht so allzu viel gehört hatte, ist jetzt neuer spanischer Trainer bei Vardar Skopje. Aber ganz ehrlich betrachtet, in dieser Gruppe wird es Vardar wirklich sehr schwer haben. Aber in diesem Jahr sage ich, okay, Vardar, ihr schafft es ins Achtelfinale. Und wenn ihr es nicht schafft, dann sagt ihr eben, ich wäre schuld gewesen.
Wir haben ja den Abgesang schon abgestimmt, was Vardar angeht, also häufiger schon. Aber irgendwie ist diese Mannschaft nicht tot zu kriegen, oder?
Ja gut, es ist ja so, es steht und fällt ja alles mit dem Engagement. ihres russischen Hauptsponsors, also Sergei Samsonenko. Der hatte dann vor der Saison gesagt, er zieht sich zurück, hat dann nochmal im April gesagt, er zieht sich ganz zurück und wurde dann nochmal bekehrt, ist wohl 40-prozentiger Gesellschafter des Clubs geblieben. Dann haben einige ehemalige WADA-Funktionäre, angeführt von Mihailo Mihailovski, also dem Präsidenten der SEHA League, nochmal die mazedonische Wirtschaft aufgefordert zu unterstützen. Dann haben sie ja quasi 850.000 Euro in der Champions League verdient, mit denen dann zumindest schon mal ein Teil der Gehälter bezahlt werden konnte. Gut, man muss eben sehen, Samsonenko ist eben immer noch der Mann im Hintergrund, wie das Ganze jetzt so finanziell auf die Beine gestellt wird. Also den Abgesang hat man schon mehrfach. Sie kamen immer wieder hoch, die sind irgendwie diese Katze mit den sieben Leben. Aber irgendwann ist dann auch mal Schicht, wenn der Kader dann wirklich von der Qualität nicht mehr so ist, dass man eben sagen kann, okay, wir wollen nochmal nach Köln. Wobei Stojan Stojlov ist immer noch dabei. Und der ist ja ein Typ, wo man sagt, okay, der kann so eine Mannschaft auch alleine nach Köln tragen.
Ja, ungefähr so kann man es formulieren. Dann haben wir die französische Mannschaft aus Montpellier. Auf jeden Fall ein Dauerbrenner ja auch in der Champions League. Aber wie sind die einzuschätzen? Die haben in den letzten Jahren schon einige wichtige Spieler verloren.
Also im letzten Jahr haben sie ja die traurige Geschichte gemacht, dass sie der erste Champions-League-Sieger in der Geschichte der Champions League waren, der dann leider sich nicht mal fürs Achtelfinale qualifiziert hatte. Ich glaube, die waren geflecht von dem Erfolg. Und jetzt natürlich Vincent Gérard verloren. Der junge Schweizer Nicolas Portner ist jetzt sowas wie die Nummer 1 im Tor. Sie haben eben den ewigen Patrice Canayer. Guigou ist auch weg, der letzte Überlebende des 2003er Champions-League-Siegs. Und ja, diese Mannschaft, die bringt aber jedes Jahr sehr viele junge Spieler daraus, wie Kylian Villeminot heißt der, meine ich, der jetzt ein überragender U20-Nationalspieler. Die haben eben aus dem Unterbau, da kommen immer einige hoch, aber muss eben auch sehen, da sind wir sowas nicht so extrem wie in Celje, weil sie haben ja immer noch erfahrene Spieler, wie diese jungen Leute dann auch die Champions League annehmen. Und sie haben eben auch eine starke Liga, wo sie mitspielen. Und ja, also ich drücke Montpellier die Daumen, dass sie dieses Jahr ins Achtelfinale schaffen. Aber da haben wir ja gleich schon unsere 6 Mannschaften voll, wenn ich das so richtig sehe, fürs Achtelfinale.
Ja, so einigermaßen. Also Diego Simonet ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler. Der war in der vergangenen Spielzeit relativ lange verletzt und deswegen auch ein Grund, warum es Montpellier nicht in die K.O.-Phase geschafft hat. Kommen wir zum THW Kiel. Der THW Kiel ist zurück in der Champions League, letztes Jahr nicht mit dabei gewesen, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, dann aber nur mit Siegen den EHF Cup sehr, sehr souverän gewonnen, auch in eigener Halle dann beim Final Four. Und ich finde ja, dass es sehr schwer zu beurteilen ist, zu was der THW in dieser Saison imstande ist. Denn sie haben natürlich einen sehr, sehr guten Kader, gar keine Frage. Er ist vielleicht ein bisschen dünn, auch im Vergleich zu anderen Mannschaften in dieser Gruppe. Und vor allem haben sie eine hohe Belastung durch die Qualität in der Bundesliga. Also ich bin mir noch nicht so sicher, auch mit dem neuen Trainer Philipp Biecher, dass sie da so souverän durchgehen werden. Klar, sie werden das Achtelfinale auf jeden Fall erreichen, das müssen wir nicht diskutieren. Aber wie schätzt du den THW ein?
Also ich muss sagen, der THW hat mich überrascht schon mit einigen guten Auftritten. Ich sag mal, im Supercup in Düsseldorf war das Glück oder Pech, den letzten 7 Meter reinzumachen, beziehungsweise dass Domagoj Duvnjak eben den letzten Wurf in regulärer Spielzeit nicht unterbringt. Sie haben in der Vorbereitung Paris geschlagen, sie haben in der Vorbereitung Barcelona geschlagen, haben beim Superclub war das Skopje geschlagen, sie haben das Finale knapp gegen Barcelona verloren, nachdem sie lange geführt hatten gegen Barcelona. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, wie dort die Schwerpunkte verteilt sind. Also ähnliche Aussage wie Flensburg auch. Ob man in der Gruppenphase nicht sagt, okay, da müssen wir uns eben dann in der Zeit ein bisschen mehr auf die Bundesliga konzentrieren und schlagen dann nach der EM beziehungsweise nach Start des Achtelfinals dann im März zu. Muss man eben mal sehen, wie die Schwerpunkte gelegt werden. Wie auch genau derselbe Punkt wie Flensburg, wie verletzungsfrei oder eben nicht man durch die Saison kommt. Und bei Kiel eben, ich denke, Philipp Biecher, was man so hört, macht eine gute Arbeit. Aber das muss ich dann auch auf dem Feld zeigen, sage ich mal. Sie haben auf jeden Fall einen guten Kader. Sie haben mit Pavel Horak jemanden verpflichtet, der die Abwehr hinten zusammenhält. Ja, also ich denke auch, wie du sagst, sie werden auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen. Sie haben auch das Zeug. Ich sag mal, Westbrem ist für mich schon die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe. Aber dahinter kann es gut sein, wenn Kiel einen Sahnetag hat, können sie auch zu Hause gegen Westbrem gewinnen. Also dass Kiel Zweiter oder Dritter in dieser Gruppe wird, halte ich eigentlich für realistisch.
So, jetzt sind nicht mehr so viele Mannschaften übrig. Brest, Saporoschje und Porto. Von denen schätze ich ehrlich gesagt Porto am stärksten ein.
Ja, also ich finde es auch. Ich habe nur gelesen, Motor Saporoschje will nach Köln. Schön, wenn sie das wollen.
Ambitioniert.
Aber Also ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir haben gesagt, wir waren letztes Jahr im Achtelfinale, also dieses Jahr das Viertelfinale, nächstes Jahr Köln. Finde ich okay. Also ich sag mal, die haben einen Heimbonus, obwohl sie ja nicht zu Hause spielen, aufgrund der politischen Lage in der Ukraine. Also zu Hause stark. Letztes Jahr mit viel Glück noch in den letzten zwei Spieltagen ins Achtelfinale reingerutscht, dann chancenlos. Ja, also ich sag mal, Saporosche ist die Mannschaft, die ich dort auf Platz 8 setze. Bei Porto gebe ich dir grundsätzlich recht, dass sie von dem Trio die beste Mannschaft sind. Da muss man aber sehen, wie sie dann eben auch diesem Druck gewachsen sind. Du hast es angesprochen, der portugiesische Handball hat sich wirklich toll entwickelt. Sie auch die Nachwuchsturniere diesen Sommer und das Porto beim ERF-Cup-Finalturnier war. Man muss jetzt nur sehen, eine Mannschaft wie Porto, die hat vorher ERF-Cup gespielt und sie hatten 6 Spiele im ersten Halbjahr der Saison und dann 6 Gruppenspiele und 2 Viertelfinals bis zum Finalturnier. Du hast jetzt natürlich 14 Spiele, davon 10 in diesem Jahr. Und du hast natürlich von Porto, es liegt jetzt nicht so zentral wie Kiel oder Westbrem zum Beispiel oder Paris. Das heißt, das ist schon mit sehr, sehr vielen Reisen verbunden. Wenn ich überlege, von Porto nach Saporosche, von Porto nach Brest, das ist ja schon ein Riesenritt, auch wie sie dieses Reisethema da wegstecken. Und deswegen sage ich mal, was haben wir jetzt so? Saporosche wird Achter und es geht dann zwischen Porto und Brest um den 6. Platz. Und da denke ich eher an Mechkov Brest, die sind international erfahren. Die haben mit Raul Alonso, ehemaliger Co-Trainer von Kiel, wieder einen spanischen Trainer. Die haben unter anderem William Acambre verpflichtet. Und ich sage mal, als alter Freund der Seha-Liga-Teilnehmer, wobei da Saporosche jetzt auch erstmals dabei, dass Mechkov Brest den 6. Platz erreicht.
Wo du gerade William Acambre sagst, der war so ein überragend talentierter Spieler in jungem Alter, Anfang 20, habe ich gedacht, das wird einer der kommenden Weltstars, aber in seiner Entwicklung auch aufgrund von Verletzungsproblemen leider komplett stehen geblieben, beziehungsweise hat er sogar 1 oder 2 Schritte zurückgemacht, dass er jetzt in Brest gelandet ist. Naja, manchmal läuft das eben so, aber ich glaube, er war auf jeden Fall dabei, als die Franzosen Weltmeister geworden sind 2011 in Schweden. Ich glaube, einmal Europameister ist er auch geworden. Vielleicht war er damals in London auch im Olympiakader, als die Franzosen dort die Goldmedaille gewonnen haben. Also so schlecht ist es nicht gelaufen.
Er hat ins Finale geworfen.
Ja, also von daher, wenn du dich daran erinnern kannst, dann wird es wohl stimmen. Und wir haben noch 2 Gruppen, über die wir ganz kurz sprechen wollen. Wir haben in der Gruppe C mit dabei Sävehof, Preschow, die Cox aus Finnland, dann Eurofarm Rabotnik, die spielen in Bitola in Mazedonien. Dann haben wir Bidusoa Irun, die wieder mit dabei sind. Ein Rückkehrer in die Champions League und Sporting. Tja, also der mazedonische Handball, das muss man ja schon sagen, da tut sich ein bisschen was auch hinter WADA und diese Mannschaft ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also Rabotnik, sind die in der Lage, da weiterzukommen oder wen siehst du als Favorit in dieser Gruppe, beziehungsweise die Favoriten auf die ersten beiden Plätze?
Ja, also ich kann Bidasoa Irun nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Haben natürlich einen großen Namen damals. Nenad Perunicic hat sie zum Champions-League-Sieg 1995 geworfen. Die Cox haben wieder mal eine sehr internationale Mannschaft. Ich glaube, die haben 13 Nationen in ihrem Kader wirklich durch ganz Europa geflügt. Tatran Brechow hat ein paar Spieler verloren. Ika Sävehof als schwedischer Meister immer stark einzuschätzen. Und haben wir die nächsten Portugiesen mit Sporting Lissabon. Also das ist eine Gruppe, da würde selbst Björn Parzen erstmal wenig Geld draufsetzen, wer da weiterkommt. Also ich habe grundsätzlich in Bitola, man ist ja jetzt dabei, es gab ja früher den berühmten Club Pellister Bitola, der Heimatverein von Kirill Lazarov. Pellister und Eurofarm wollen ja nächste Saison fusionieren und dann hätten sie eine richtig gute Mannschaft, denke ich mal. Die sind letztes Jahr in der Gruppenphase ERF Cup so ein bisschen überrollt worden, so klassisch mazedonische Sichtweise, 2 Heimspiele verloren, Trainer gefeuert, aber dann auch nicht mehr auf die Füße gekommen. Grundsätzlich, die Mannschaft ist gut. Sie hatte unter anderem auch ein gutes Angebot wohl an Ivan Čupić gegeben, der aber dann doch in Skopje blieb. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe Sävehof eigentlich ganz gut. Sporting kann auch eine Rolle spielen. Und nachdem ich letztes Jahr gesagt habe, die Cox holen keinen Punkt, sage ich, die Cox werden Dritter, aber ich weiß definitiv noch nicht, wer hinter Sävehof Gruppenzweiter wird.
Okay, zumindest einigermaßen hast du dich festgelegt und dann schauen wir noch in die Gruppe D zum Abschluss. Da haben wir Dynamo Bukarest, Šefčovský Medvedi, die Kadetten Schaffhausen, Kristianstad aus Schweden mit Lubomir Franjes, Wisła Płock aus Polen und GOG Gudme aus Dänemark. Auch das scheint mir eine einigermaßen offene Gruppe zu sein, wobei ich glaube, Płock ist da schon ein Kandidat, auf jeden Fall einen der ersten beiden Plätze zu belegen.
Also wenn man ehrlich ist, diese Gruppe D könnte auch Gruppe A, B, also wenn vielleicht Dynamo Bukarest abzieht, aber die anderen 5 Mannschaften könnten alle auch Gruppe A, B spielen. Das ist eigentlich eine Hammergruppe. Und Kadetten Schaffhausen waren ja mit dem Ziel angetreten, es ins Achtelfinale zu schaffen. Das wird in dieser Gruppe natürlich ganz, ganz schwer. Also Wiesla Blotz ist stark. GOG, die Dänen, die sind immer, es war fast immer irgendeine dänische Mannschaft dann nachher in diesen Playoffs der Gruppen C, D drin. Tschachowski Medvedi hat einen klangvollen Namen, aber ist nicht mehr so stark, wie sie früher mal waren. Kristianstad natürlich mit Lubomir Frandis, auch so ein Talentpool vieler junge schwedische Spieler. Und Dynamo Bukarest, die sind auch so ein Hire-and-Fire-Kombo. Da kommen jedes Jahr irgendwie 10 neue und es gehen 10 andere, dann weiß man nie, wer da gerade spielt oder Trainer ist. Aber eben in Rumänien lässt sich, denke ich mal, mittlerweile auch ganz gut Handball spielen. Also ich sage auch, Wisla Plotzk ist für mich unter Sabaté einer der Favoriten. Und danach würde ich sagen, zwischen Kadetten, Kristianstad und GOG wird der zweite Club, der ins Playoff einzieht, dann ausgespielt.
Also, ihr merkt schon, es ist immer schwieriger mit den Prognosen für Björn Paatzen und sie waren in der Vergangenheit schon unglaublich schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, was in dieser Saison dabei herauskommen wird und ich gucke gerade mal, was die Aufnahmezeit sagt. Also über 40 Minuten auf jeden Fall, Björn. Ich denke, wer jetzt nicht informiert ist, der hat einfach nicht richtig zugehört.
Der kann es ja noch mal hören dann, genau.
Ja, kein Problem. Also das wären dann ungefähr 1,5 Stunden. Ja, wer macht das nicht gerne, bei Kreisab so lange reinzuhören? Ich hoffe, die Leute schlafen nicht ein, wenn sie es am Abend hören. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden in dieser Saison noch das ein oder andere Mal auch über Topspiele in der Champions League sprechen. Du bist ganz sicher auch nicht zum letzten Mal in dieser Spielzeit zu Gast gewesen. Und trotzdem sage ich herzlichen Dank auf jeden Fall. Das war wieder sehr aufschlussreich. Ein Tipp zum Abschluss. Wie immer, wer kommt ins Final Four?
So, Westbam, Paris, Barcelona und dann kannst du dir eine deutsche Mannschaft aussuchen.
Ja, der BHC. Ja.
Der BHC, okay, dann bin ich auch für den BHC.
Sehr gut.
Nein, also wie gesagt, eine deutsche, hoffen wir mal, dass es so klappt, dass wir da einen dabei haben. Ist es dann auch egal für die Bundesliga, würde man jetzt nicht gerne in Kiel oder Flensburg hören, da ich mich nicht entscheiden habe, aber ich bin dafür, dass mal wieder eine deutsche Mannschaft dabei ist.
Für alle, die es übrigens immer noch nicht wissen, ich wohne 5 Minuten von der Halle des BHC entfernt in Solingen. Also von daher ein bisschen Lokalpatriotismus muss an dieser Stelle erlaubt sein. Und der eine oder andere Schabernack, den haben wir ja schon getrieben hier in der Sendung. Björn, nochmal herzlichen Dank. Wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und jetzt gibt es gleich noch das Interview der Woche in der XXL-Episode. Wie immer, wenn Björn Paatzen zu Gast ist. Bis gleich. Einen haben wir noch in der heutigen Ausgabe, nämlich den Gast im Interview der Woche und ich begrüße recht herzlich vom SC DHFK Leipzig den Nationalspieler Franz Semper. Hallo Franz.
Hi.
Ja, wir müssen natürlich ein bisschen sprechen auch über unangenehme Spielergebnisse. Ihr seid zwar super in die Saison gekommen, 6:0 Punkte zum Auftakt, unter anderem ein Last-Second-Sieg gegen die Füchse aus Berlin zu Hause, dann auswärts gewonnen in Minden und nochmal zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Aber ich war schon etwas schockiert, muss ich ehrlich gesagt zugeben, als ich das Endresultat gesehen habe von eurer Partie in Ludwigshafen. 27:34 verloren. Habt ihr mittlerweile eine Erklärung gefunden? Ist ja schon ein paar Tage her, das Spiel.
Ja, so richtig eine Erklärung weiß ich gar nicht, ob wir die schon gefunden haben. Auf jeden Fall sind wir besser in das Spiel gestartet, als das sonst der Fall gewesen ist, jetzt die letzten Spiele. Aber irgendwie hinten raus haben wir dann total den Kopf verloren und uns eigentlich gar nicht mehr so auf das besinnt, was wir uns eigentlich so vorgenommen haben.
Was macht es denn so unangenehm, gegen so eine Mannschaft wie die Eulen zu spielen, von der eh jeder sagt, die steigen sowieso ab?
Ja, also es ist halt sehr, sehr unangenehm, weil die einfach mittlerweile auch den Ruf in der Liga haben, einfach bis zum letzten Mann zu kämpfen und zu fighten. Und ja, wir hatten es von Anfang an gesagt, es darf einfach nicht sein, dass eine Mannschaft mental stärker ist als wir in einem Spiel. Und das war halt der Fall gewesen, dass die Eulen das doch geschafft haben, mental besser in dem Spiel zu sein, als wir das waren.
Finde ich interessant, das scheint immer wichtiger zu werden, diese Einstellungsfrage vor den Spielen. Die Mannschaft muss heiß sein, der Gegner darf nicht heißer sein als wir. Also ist das nur mein Eindruck oder nimmst du das auch sehr wahr?
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das woanders so ist, aber ich glaube schon, dass es eine immer größere Rolle wird, ja.
Gut, jetzt habt ihr diese Partie halt verloren. Trotzdem, ich nehme an, 6:2 Punkte zum Auftakt hättet ihr wahrscheinlich vorher unterschrieben.
Ich denke, das hätten wir schon genommen. Auf jeden Fall jetzt nicht so, dass wir das sofort unterschrieben hätten, sondern hätten vielleicht doch schon noch überlegt, wenn wir dann gegen Berlin das erste Spiel gewonnen haben, dann sind das schon 2-3 Partien, die wir normalerweise eigentlich setzen sollten. Und jetzt schauen wir noch, wie das gegen Köpping ausgeht, weil gegen die spielen wir als nächstes und dann können wir danach, denke ich, ein ganz gutes Fazit ziehen.
Und dann geht's ja gegen deinen zukünftigen Verein, die SG Flensburg-Handewitt, da sprechen wir natürlich noch gleich drüber. Insgesamt gesehen trotzdem 6:2 Punkte finde ich ein ordentlicher Saisonstart und auch deutlich besser als letztes Jahr. atmet man dann als Spieler auch so ein bisschen durch, weil das war ja in der vergangenen Saison ein absoluter Stotterstart und dann erstmal auch Abstiegskampf, trotz eines sehr, sehr guten Kaders.
Das kann man wohl so sagen, ja. Und nachdem wir das letzte Saison so ein bisschen mitbekommen haben, dass es halt mal einfach nicht läuft. Und das kannte ich ja vorher auch noch nicht. Ich bin ja in der Aufstiegssaison von der zweiten Liga hierher gekommen, also in die Männermannschaft gekommen. Und seitdem lief es eigentlich immer nur und wir waren bei 100% und haben da an unserem Maximum gespielt und da kamen auch die Ergebnisse. Und dann war das irgendwie letzte Saison nicht ganz so, dass wir bei 100% waren, haben dann so einen Start hingelegt, hatten 6 Spiele, glaube ich, wo wir mit einem Tor in letzter Sekunde verloren haben. Und natürlich ist es dann einfacher, wenn einfach mal so ein Spiel auch zu unseren Gunsten ausgeht. Und dann ist das ein ganz anderes Gefühl in der Saison und dann kann man ganz anders in Spiele reinstarten.
Dann war im Prinzip der Auftakt gegen die Füchse ja quasi perfekt für euch.
Das kann man so sagen, ja.
Da gab es ja diesen Sieg in der letzten Sekunde und die Füchse hatten danach noch ordentlich dran zu knabbern. Jetzt haben sie ja in Göppingen gewonnen gestern, aber insgesamt sicherlich nicht das, was die Berliner sich vorgestellt haben. Wir bleiben aber natürlich bei dir und dem SCDHFK Leipzig. Ich möchte mal ein bisschen auf die kleinen Anpassungen in eurem Kader eingehen. Im Sommer ist zum Beispiel ein neuer Torhüter dazugekommen mit Joel Bierlehm und ein wichtiger Spieler auch, glaube ich, in Marco Marmitsch, der Champions League-Erfahrung hat. Wie sehr hilft euch so ein Spieler, der eben auf internationalem Niveau schon viele Partien absolviert hat?
Ja, das ist gerade da, es ist wichtig, so jemanden in seinen Reihen zu haben, der nicht mehr ganz so nervös ist, wenn er auch irgendwo anders in einen neuen Verein kommt. Und ich denke, er hat das bis jetzt ganz in Ordnung gemacht und gibt uns natürlich auch nochmal Sicherheit in der Deckung und uns nochmal andere Varianten, die wir in der Deckung auch vielleicht ein bisschen defensiver nehmen können.
Hast du für dich schon das Gefühl, dass es mit ihm harmoniert zusammen im Rückraum?
Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Noch ist nicht alles perfekt, aber bis alles perfekt ist, dauert es natürlich auch eine ganze Zeit.
Und mit der Verständigung ist das natürlich auch so eine Sache. Ich weiß nicht, spricht er irgendwie Englisch? Wie verständigt ihr euch?
Nee, er kann sehr, sehr gut Deutsch. Er hat, glaube ich, vorher schon mal in der Schweiz gespielt. Also die Kommunikation ist da überhaupt nicht eingeschränkt.
Okay, das ist ja sehr, sehr interessant zu wissen. Wusste ich gar nicht. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er mal in der Schweiz gespielt hat in den letzten Jahren. Ja, in Kielce in Polen aktiv gewesen. Kommen wir mal auf dich ganz persönlich zu sprechen. Du hast es eben ja schon angedeutet, du bist von der Jugend des SCDHFK Leipzig in die Männermannschaft gerutscht und da war ja auch witzigerweise André Haber dein Trainer, der jetzt auch dein Trainer ist. Ihr seid 3-mal deutscher Jugendmeister geworden, 1-mal in der B-Jugend und 2-mal in der A-Jugend. Warum war euer Jahrgang denn so unglaublich stark?
Warum? Also das kann man immer so schlecht sagen. Ich denke, mit André hatten wir da wirklich einen super Trainer, der uns da auch schon in den Jugendspielen sehr, sehr gut auf die Gegner eingestellt hat und natürlich ein sehr gutes Training hatten. Und zum anderen hatten wir da wirklich 2, 3, 4 Spieler, die schon relativ weit entwickelt waren. Und dann konnten wir da die anderen Mannschaften schlagen, wie zum Beispiel jetzt Minden, die vielleicht nur 2 gute Spieler hatten. Nicht gute, das ist falsch gesagt, aber schon 2 früh entwickelte, wie Marian Michalczyk und Joel Bürleben jetzt als Beispiel. Und ich glaube, aus der Mannschaft sind alle in die zweite Liga gekommen, zumindest was die Startaufstellung angeht.
Nun ist es ja so, gerade in jungem Alter nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr, was das für ein toller Erfolg ist. Du bist immer noch sehr, sehr jung, aber weißt du das mittlerweile vielleicht sogar deutlich mehr zu schätzen, dass du solche Jugendmeisterschaften gewonnen hast?
Absolut, also ich kann mich kaum an was erinnern, was so schön ist, einfach mal auch so einen Pokal in der Hand zu halten und zu sagen, über eine ganze Saison haben wir darauf hingearbeitet und haben dann endlich was in der Hand. Und ja, ich denke, das eine Problem ist halt aber auch natürlich, wenn man im Leistungssport aktiv ist, geht es immer nur um die nächste Meisterschaft, um das nächste zu erreichen. Und da bleibt oft manchmal ein bisschen wenig Zeit, um noch zurückzublicken und das vielleicht mal so ein bisschen zu verarbeiten.
Zumal du persönlich ja auch in den Jugendnationalmannschaften und den Juniorennationalmannschaften mit dabei gewesen bist. Bist du froh, dass du mal im Sommer vielleicht frei hattest, wie in diesem Jahr?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt, glaube ich, das war seit 4 oder 5 Jahren das erste Mal so ein richtiger Sommerurlaub, den ich hatte. Das tut natürlich sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer was Besonderes, da fürs Land zu kämpfen und zu einer WM oder EM zu fahren. Und das hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und man hat neue Leute kennengelernt, man hat wirklich neue Freunde kennengelernt auch. Und das ist beides was sehr, sehr schön ist.
Wie konntest du denn überhaupt die Erfahrung verarbeiten, die du im Januar gesammelt hast? Ich meine, Weltmeisterschaft im eigenen Land, die kann man vielleicht nur ein einziges Mal spielen. Das ist bei dir jetzt direkt am Anfang der Karriere gewesen. Wie blickst du mittlerweile zurück auf das Turnier insgesamt?
Ja, ich denke, so wie alle in Deutschland kann ich das schon so sehen und sagen, dass es ein erfolgreiches Turnier war für uns. Ja, für mich war es natürlich persönlich ein bisschen schade, dass ich dann krank geworden bin, dass ich dann ausgetauscht wurde. Aber es war trotzdem toll, einfach dabei zu sein, sowas schon mitzuerleben. Und wenn man einmal sowas erlebt hat, dann kann einen zumindest nicht mehr so viel schocken, wenn man vielleicht in eine Halle reinkommt, wo 19.000 Leute drin sind.
Glaubst du, das hilft dir auch massiv weiter jetzt in der Bundesliga? Ich meine, da ist die Atmosphäre ja dann in den anderen Hallen auch so, dass du nicht unbedingt willkommen geheißen wirst als gegnerische Mannschaft. Also kann mir schon vorstellen, dass du jetzt vielleicht sogar noch einen Tacken ruhiger bist dann.
Ja, also natürlich ist das alles Erfahrung, die man sammelt und man wird vielleicht auch immer ein bisschen weniger nervös sein, aber so ein bisschen Nervosität gehört auch einfach dazu. Das fährt den Körper hoch, das Adrenalin kommt und so ist man doch irgendwie nochmal ein bisschen, hat man mehr, ein, zwei mehr Prozentpunkte, würde ich sagen.
Jetzt müssen wir natürlich auch über deinen Wechsel reden. Du hast dich ja schon sehr frühzeitig dazu entschieden, den SC DFK Leipzig im kommenden Sommer zu verlassen. Und du gehst zur SG Flensburg-Handewitt. Gerade eben hast du gesagt, es gibt immer die Jagd nach dem nächsten Titel und das ist sicherlich ein Verein, der um Titel mitspielt. Warum hast du dich so früh entschieden, zu sagen, ich gehe nach Flensburg, beziehungsweise anders, ich verlasse Leipzig?
Ja, das Verlassen fällt einem natürlich sehr, sehr schwer, aber das geht nun mal nicht anders, wenn man vielleicht irgendwie nochmal was anderes kennenlernen möchte, wenn man vielleicht nochmal den Schritt sich weiterentwickelt hat und dann halt wirklich um Titel mitspielen möchte und auch international ja im Verein unterwegs sein möchte. Und warum so früh? Ja, Flensburg hat natürlich gesucht nach einem Nachfolger und dass solche Vereine das natürlich ein Stück eher machen, das ist irgendwie mittlerweile jetzt so gang und gäbe. Und das hatte dann schon auch ein halbes Jahr eher angefangen mit der Kommunikation. Und dann hat das so gepasst. Dann habe ich die Weltmeisterschaft noch abgewartet, dass da jetzt nicht davor schon Unruhe herrscht. Und mittlerweile kommen die Fragen immer öfters. Aber eigentlich will ich hier mich in Leipzig noch gut verabschieden und deswegen gar nicht so viel über Flensburg reden.
Lass mir eine Frage noch erlaubt sein, was die SG Flensburg-Handewitt und deine Zukunft angeht. Warum kann das für dich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit werden? Warum passt das? Warum war das für dich die richtige Entscheidung zum aktuellen Zeitpunkt zu sagen, ich gehe dahin?
Ja, ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung überhaupt ist, aber sonst hätte ich es ja nicht getan. Aus voller Überzeugung mache ich das und natürlich hat da auch der Trainer einen großen Anteil dran. Ich habe mit Mike sehr, sehr gute Gespräche geführt und ich denke, dass ich da mich einfach noch einen Schritt weiterentwickeln kann und ja, nochmal ein komplett neues Gefüge von der Mannschaft kennenlerne, das oft hilft, sich auch nochmal weiterzuentwickeln.
Ist für dich ja auch der erste Schritt so richtig weit weg von der Heimat. Hast du ein bisschen Angst davor?
Also absolut, weiter geht's kaum noch, aber Angst habe ich nicht. Natürlich habe ich einen gesunden Respekt, den man, glaube ich, vor allem haben sollte. Aber ich denke, eher die Freude überwiegt als da irgendwie Angst.
Ja, ist ja dann auch zumindest ein kleines Abenteuer. Also du kommst aus der Nähe von Leipzig, aus Borna. Ich bezeichne das jetzt mal als Vorort. Ist das so richtig? Kann man das so sagen?
Ja, es ist 30 Minuten von Leipzig entfernt, aber es ist so ein bisschen der Speckgürtel von Leipzig, ja.
Was mich übrigens auch sehr interessiert, und das fällt mir immer wieder auf, du hast für einen Rückraumspieler eine unglaublich gute Wurfquote. Momentan liegst du bei 68% und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Wie erklärst du dir selbst diese hohe Wurfquote?
Ja, so genau kann ich das auch gar nicht sagen. Oft ist es wirklich so, dass ich eine Hand im Gesicht habe, das Tor gar nicht sehe und dann werfe ich den Ball aufs Tor. Aber ansonsten ist es natürlich auch, ich bekomme viele gute Hinweise auch von Mitspielern, wenn es darum geht, wenn die den Torhüter schon besser kennen. Und ja, ich versuche die Ratschläge anzunehmen und versuche dann auch mein Wurfbild dementsprechend ein bisschen anzupassen.
Das heißt, bei dir läuft das mehr über die Kommunikation mit den Mitspielern als eventuell über Video oder guckst du dann auch relativ viele Spiele?
Ich gucke jetzt nicht so viele Spiele. Wir schauen auch schon relativ viel Video mit André zusammen. Aber ich denke eher, kann zumindest ich als Rückraumspieler von mir behaupten, dass es besser ist, für mich weniger den Kopf zu machen und eher auf das zu hören, was meine Mitspieler sagen, als da jetzt Video zu gucken und dann zu sehen, bei welcher Bewegung der Torhüter das macht.
Was mir auch aufgefallen ist, du wirfst nicht so viel aus der Ferndistanz. Also du bist eigentlich ein Spieler, der eher mal in den Zweikampf geht, wie du das eben ja auch beschrieben hast. Du hast dann noch eine Hand im Gesicht. Fand ich eine
Ja.
interessante Formulierung. Und dann wirfst du vielleicht von, sagen wir mal, 7, 8 Metern. Also das ist auch ein bisschen deine Spielweise.
Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Ich bin halt nicht der größte Rückraumspieler. Mit 1,91 ist man da, denke ich, mit unter den kleineren, würde ich sagen. Und das muss man natürlich dann so ein bisschen kompensieren. Und dadurch vielleicht auch noch eine andere Spielweise habe ich mir dadurch angeeignet, ja.
Das ist natürlich alles auch ein Lernprozess. Was musst du denn lernen, außer solche Situationen und dein Wurfbild vielleicht noch mehr zu optimieren? Wo siehst du noch deine größten Schwächen? Ist Abwehrarbeit vielleicht so eine Geschichte?
Ich glaube, Abwehrarbeit war so in den letzten 1, 2 Jahren ein großes Ding, an dem ich auch sehr, sehr viel gearbeitet habe. Mittlerweile mache ich mir eher mehr Gedanken im Angriff, um vielleicht meine anderen Mitspieler nochmal besser einzusetzen, was jetzt zum Beispiel das Zusammenspiel mit dem Kreis angeht oder für die Außen mal zu spielen und in puncto Übersicht vielleicht da nochmal ja, 1, 2 Punkte drauflegen.
Ja, das ist doch sehr interessant zu hören, weil normalerweise gerade junge Spieler sagen, sie müssen in der Abwehr lernen, aber klar, natürlich auch das Zusammenspiel mit den Mitspielern ein ganz, ganz wichtiger Faktor, insbesondere auf so einer Schlüsselposition im Rückraum. Du hast, und das hast du eben gesagt, du möchtest eigentlich mehr über Leipzig sprechen noch als über deine Zukunft in Flensburg. Natürlich auch noch ein bisschen was vor mit dieser Mannschaft in dieser Spielzeit. Was glaubst du denn, ist drin für euch? Also Abstiegskampf wird es, glaube ich, in dieser Saison definitiv nicht werden, aber was wäre zufriedenstellend? Sagen wir es mal so.
Also wir haben uns als Verein, als Mannschaft das Ziel gesetzt, auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz wieder zu bekommen. Und wenn das irgendwie schon in naher Zukunft sicher sein sollte, was man ja in der Liga kaum zeitig sagen kann, dann werden wir sicherlich die Ziele nochmal korrigieren. Aber das ist, denke ich, so ein sehr, sehr realistisches Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz, ja, mit Blick nach oben.
Das hört sich doch auch realistisch an, finde ich zumindest, denn ja, die Mannschaft hat einen guten Kader und in der letzten Saison hat der eher mäßige Saisonstart, sagen wir es mal so, dazu beigetragen, dass ihr relativ lange auch unten drin gesteckt habt. Ich würde gern zum Abschluss auch noch von dir wissen, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich freue mich immer noch, dass die Saison jetzt endlich angefangen hat, weil ich habe den Eindruck, sie ist so spannend wie nie. Wie empfindest du das eigentlich als Spieler? Also guckst du dann auch viel auf andere Mannschaften, aufs Titelrennen, auf Abstiegskampf und so weiter und so fort? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, fast jeder kann jeden schlagen und die Ergebnisse, beispielsweise das von Balingen gestern gegen Melsung, ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass das anscheinend möglich ist.
Absolut. Also ich glaube, nach Spielen oder so ist schon in der Kabine immer irgendwer am Handy und guckt nach den anderen Spielen, wie die ausgegangen sind. Da interessiert man sich natürlich schon, auch gerade, weil man ja mit den ganzen Mannschaften in der Liga spielt. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kann halt selber nicht ganz so viel Spiele gucken, weil meistens spielen wir ja selber. Aber ansonsten gucken wir eigentlich auch teilweise sogar zusammen mit der Mannschaft. Donnerstags Spiele, wenn wir ja selber erst am Sonntag spielen. Und ja.
Welche Mannschaft, also welcher Spielstil gefällt dir da am besten? Jetzt lassen wir mal Flensburg außen raus. Was sagst du bei den anderen Mannschaften, wo du dir vielleicht auch selber als Spieler noch am meisten abgucken kannst?
Ich denke, da ist auch Magdeburg weit vorn dabei. Die haben echt ein super, super Tempospiel, auch eine sehr breite Spielanlage. Und das macht einfach Spaß, dazu zu sehen. Ja.
Schätzt du denn da auch die Magdeburger so gut ein, dass sie eventuell deutscher Meister werden können? Oder wen siehst du da vorne?
Also ich denke, die haben es jetzt gerade mit dem Sieg gegen Kiel bewiesen, dass sie auf jeden Fall das Zeug dazu haben. Dann müssen wir natürlich sehen, Flensburg, Kiel und Rhein-Neckar-Löwen, die sind natürlich gerade in der Endphase sehr, sehr erprobt, wenn es darum geht. Und das traue ich Magdeburg auf jeden Fall zu. Aber mal sehen, wie lange sie die Kontinuität schaffen, da so auf dem höchsten Niveau zu spielen.
Das werden wir auf jeden Fall beobachten und am Anfang der Sendung haben wir darüber ja auch schon sehr intensiv gesprochen. Dann soll es das gewesen sein, Franz. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Da haben wir doch ein paar interessante Sachen erfahren noch zum Ende der heutigen Ausgabe und die nächste folgt natürlich dann in der kommenden Woche. Dann sprechen wir über Kiel gegen Flensburg, das Topspiel aus dem Norden. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden vorausschauen auf das, was uns noch erwartet in der zweiten Liga in dieser Saison und im Interview der Woche. Hoffe ich, begrüßen zu dürfen, wenn es zeitlich hinhaut, Andi Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen. Alle weiteren Infos bekommt ihr bis dahin bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für diese Woche. In 7 Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.